Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily, Spezial Meilensteine der Schweizer Geschichte. Mein Name ist Roman Ziller und neben mir steht schon bereit Professor Christoph Mörgeli. Wir befinden uns in der Innerschweiz, unweit von Weggis entfernt, in Hertenstein. Lieber Christoph, was machen wir hier? Was ist das für ein Meilenstein der Schweizer Geschichte, der sich hier befindet?
Grüezi miteinander. Der Dorfteil Hertenstein ist tatsächlich ein Teil der Gemeinde Weggis im Luzernischen in der Zentralschweiz. Und hier an diesem doch relativ kleinen Ort hat sich Weltgeschichte verschiedentlich zugetragen. Zum Beispiel war Hertenstein einige Zeit der Ort des Asyls des vertriebenen österreichisch-ungarischen Kaisers Karl von Habsburg, der ja 1918 abtreten musste. Wir aber sind wegen einer europapolitischen Sache hier, denn Hertenstein ist ein Punkt, ein Orientierungspunkt, könnte man sagen, der Europäer und der Europabefürworter.
Warum?
Es geht darum, dass sich hier begeisterte Europäer unmittelbar nach der Katastrophe, diesem Höllensturz des Zweiten Weltkriegs, versammelt haben in einem Hotel. Das war in der Mitte des Monats September 1946. Und die haben da einige Tage getagt und haben dann auch ein Programm beschlossen, ein 12-Punkte-Programm. Aber diese Europapolitik war eigentlich die Fortsetzung einer schon älteren, die bereits in der Zwischenkriegszeit, also noch vor dem Zweiten Weltkrieg, begonnen hat.
Was für Europapolitiker haben sich hier getroffen? Sind das namhafte Exponenten, große Persönlichkeiten, oder sind das eher so ein bisschen die Strippenzieher im Hintergrund?
Es waren vor allem Aktivisten aus der Schweiz und aus den Niederlanden, die hier vorangegangen sind. Sie haben aber auch verschiedenste Leute aus anderen Ländern eingeladen. Wir müssen uns vorstellen, dass bereits in den 30er Jahren eine Europa-Union Schweiz entstanden ist. Da haben namhafte Persönlichkeiten versucht, Europa zu einigen, dass man einen Krieg vermeiden kann, dass man wirtschaftlich gemeinsam vorwärts kommt und vielleicht auch kulturell zusammenarbeitet. Wir wissen, es ist anders herausgekommen. Die faschistischen und nationalsozialistischen Diktaturen und dann auch die überrannten Länder wollten mit dieser Idee natürlich nichts zu tun haben. Und es kam dann zur großen Katastrophe. Und es waren teilweise wieder dieselben Leute, die schon eben in der Zwischenkriegszeit aktiv waren, die hier eine große Einladung veranstaltet haben in Hertenstein. Es kamen Leute aus 13 Ländern, etwa 78 Menschen sollen sich hier versammelt haben. Und nicht teilnehmen durften die Österreicher und die Deutschen. Nicht, weil sie nicht eingeladen worden wären als Kriegsverlierer, auch sie waren willkommen, aber die alliierten Kontrollbehörden haben ihnen keine Ausreisebewilligung erteilt.
Was stand in diesem Programm, in diesem, glaube ich, 9- oder 12-Punkte-Programm, das hier beschlossen oder diskutiert wurde?
Das Hertensteiner Programm umfasst die Aufforderung, ein föderalistisches Europa aufzubauen, aber ein Europa, in welchem die Nationalstaaten gewisse souveräne Rechte an diese europäische Idee, an dieses neue europäische Konstrukt abtreten sollten. Und natürlich ist die Absicht damit verbunden, damit eine friedliche Zukunft zu eröffnen, künftige Auseinandersetzungen und erst recht Kriege zu vermeiden und wirtschaftlich besser zusammenzuarbeiten zum Wohle von allen Ländern. Und man hat auch ausdrücklich gesagt, man wolle dann dieses europäische Gebilde einbringen gemäß Artikel 52 in die Charta der Vereinten Nationen. Also da war auch eine Koordinierung vorgesehen, dass dieses Europa sich ins Weltgefüge einfügen sollte.
Wie bedeutend war dieses 12-Punkte-Programm? Was wurde davon tatsächlich umgesetzt?
Das 12-Punkte-Programm war natürlich eine Kopfgeburt. Das war ein frommer Wunsch noch am Anfang. Und die Menschen hätten natürlich nicht gedacht, die sich hier versammelt haben, dass das dann so weit kommt. Es gab dann später nochmal kleine Zusammenkünfte auch in Bern und entsprechende Erklärungen. Aber es war doch ein wichtiger Meilenstein, würde ich meinen, im Weg zur europäischen Einigung. Was allerdings dieses Härtensteiner Programm etwas in den Hintergrund gerückt hat, war die genau in jenen Tagen stattfindende große Europarede von Winston Churchill in der Aula der Universität Zürich vom 19. September 1946. Auch da hat Winston Churchill aufgerufen, ein Europa zu bilden, das vor allem Frankreich und Deutschland versöhnt. Sein Reich, sein Commonwealth, auch Großbritannien hat er nicht als Teil dieses Europas verstanden. Aber dieser große Gedanke, Let Europe Arise, der hat sich dann durchgesetzt und wurde dann doch besser beachtet letztlich als dieses Härtensteiner Programm, denn es war natürlich, obwohl es 78 Leute waren, nicht Leute von einem Kaliber von Churchill hier versammelt.
Wollte ich gerade fragen, hat Churchill die Herrschaften von Härtenstein abgekocht? Hat man sich koordiniert? Hat man Ideen ausgetauscht? Oder war das völlig losgelöst voneinander in Unkenntnis, was da ja, eigentlich die gleiche Seite mit ähnlichen Ideen da fabriziert?
Das war sicher nicht abgesprochen und es waren auch ganz andere Leute beteiligt auf beiden Seiten. Churchill war ja damals bereits nicht mehr britischer Premier, ist ja abgewählt worden 1945. Er ist als Privatmann gewissermaßen in die Schweiz eingeladen worden. Es waren schweizerische Unternehmen, die das finanziert haben und es war ja ein unglaublicher Triumphzug, den dieser Churchill von einer begeisterten Schweizer Bevölkerung erhalten hat, überall, wo er sich gezeigt hat, am meisten natürlich neben Bern, dann in der Bundeshauptstadt, wo er sich auch feiern ließ, in Zürich, wo es wirklich zu regelrechten Begeisterungsstürmen kam. Seine Rede in der Aula war dann allerdings vor auserlesenem Publikum. Es ist lustig, der Nebelspalter hat sich dann auch etwas lustig gemacht. Churchill spricht zur akademischen Jugend und man sah dann nur alte Glatzköpfe auf der Karikatur.
Wie konnten sich die Herrschaften von Härtenstein einbringen? Gab es für die, haben einige davon eine bedeutende Rolle im Nachgang dieser Tagung hier gespielt? Gibt es da irgendetwas, was man wissen muss?
Es gibt Publizisten, es gibt auch Politiker, allerdings nicht in der ersten Reihe, die dann diesen europäischen Gedanken weitergetragen haben, vor allem auch in der Schweiz. Die neue europäische Bewegung Schweiz, die sogenannte NEPS, die ja sehr für einen EU-Beitritt der Schweiz ist, beruft sich eigentlich gerne auf dieses Härtensteiner Programm. Aber es waren dann doch andere Leute, die dieses Härtensteiner Programm überstrahlt haben. Robert Schumann zum Beispiel, der französische Außenminister, der 1950 vorgeschlagen hat, dass Frankreich und Deutschland gemeinsam Kohle und Stahl bewirtschaften. Das war eigentlich der Beginn, dann die Montanunion. Es kam dann zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der EWG 1963 und dann sogar nach der Europäischen Gemeinschaft zur Weiterentwicklung zur Europäischen Union im Jahr 1994.
Warum haben sich diese Vordenker der EU hier in der Schweiz in Härtenstein getroffen?
Die Schweiz war natürlich vom Krieg verschont und so gesehen eine Art Sehnsuchtsort für all die Leute, die hier sich versammelt haben, wie gesagt, aus zahlreichen Staaten, 12 europäische, aber auch Amerikaner waren hier dabei und die Schweiz war als neutraler Ort geeignet, hier gewissermaßen auf neutralem Boden dieses Härtensteiner Programm auszuformulieren, auszuarbeiten. Lustigerweise haben auch die begeistertsten Europäer immer an der schweizerischen Neutralität festgehalten. Das war für sie klar, dass an diesem Dogma, sag ich mal, an dieser Staatssäule nicht gerührt werden darf, bei aller Zusammenarbeit, die man sich auch auf europäischer Ebene vorstellen konnte.
War die Schweiz nur Veranstalter, nur jenes Land, das den Boden, das Hotel, die Örtlichkeiten quasi zur Verfügung stellte? Oder gibt es auch Schweizer, die mitgewirkt haben? Was ist der Beitrag der Schweiz zu diesem Herrensteiner 12-Punkte-Plan?
Es haben durchaus Schweizer mitgewirkt, etwa ein Herr Bauer, das war ein Redaktor der damaligen Basler Nationalzeitung, aber auch andere, die heute nicht mehr bekannt sind namentlich, aber die Schweizer haben einen sehr aktiven Beitrag geleistet hier. Die waren also nicht nur Gastgeber und Zuschauer, sondern die haben sich an diesem Herrensteiner-Programm aktiv beteiligt.
Warum Herrenstein? Warum nicht Genf, Bern, Bundeshauptstadt, Zürich, Wirtschaftsmetropole? Warum hier in Weggis?
Man wollte sich zurückziehen, abseits des großen sagen wir mal Trubels dieser Welt, und vor allem auch in der Schweiz gab es damals bereits größere Städte. Natürlich hätte man da tagen können, aber natürlich an diesem einmalig idyllischen Ort in einem sehr schönen September 1946 am Vierwaldstättersee, an den Gestaden, wo man auch spazieren, wo man den Kopf auslüften konnte, in wunderbarer Umgebung, wo man auch Ausflüge unternehmen konnte mit dem Schiff. Da hat man sich besonders wohl gefühlt, und das war dann offenbar auch der Ort der Inspiration zu diesem Herrensteiner Programm.
Inwiefern klafft das Herrensteiner Programm mit der heutigen Union, der heutigen Ausprägung der Europäischen Union auseinander? Inwiefern ist es deckungsgleich?
Ich würde meinen, die Grundidee, dass Europa sehr viel enger zusammenarbeitet, dass man ein Friedensprojekt auf die Beine bringen will, das ist durchaus deckungsgleich. Dass man aber ein Bundesstaat in dieser Art, wie es ja entstehen soll, sich vorgestellt hat, das meine ich nicht. Der Föderalismus war sehr, sehr wichtig. Man sprach immer davon, Europa muss sich von unten nach oben entwickeln und keinesfalls von oben nach unten. Und da haben wir natürlich in Brüssel mit der Europäischen Union schon gegenteilige Tendenzen. Das hätten sich die damaligen Leute, die eben auch sich aus vielen Schweizern zusammensetzten, schon so wahrscheinlich nicht vorgestellt.
Weißt du, wann die Europäische Union oder der europäische Wirtschaftsraum, wann man in Brüssel auf die schiefe Bahn kam, eben weg von diesem föderalistischen Prinzip hin zum Zentralismus? Was war da ursächlich oder was war ausschlaggebend?
Ich meine schon der Grundgedanke, dass man die Nationalstaaten in ihrer Bedeutung zurückdrängen wollte, das war ein Anfang in eine falsche Richtung. Auch eine gemeinsame Außenpolitik, eine gemeinsame Verteidigungspolitik ruft natürlich nach zentralistischen Maßnahmen. Was vor allem in neuerer Zeit beunruhigt und was dann sich doch sehr massiv vom Herrensteiner Programm abhebt, ist natürlich der Gedanke des Friedens. Also die Herrensteiner wollten Frieden um jeden Preis. Die hatten genug von zwei miserablen, himmeltraurigen und blutigen Weltkriegen. Die wollten zurück zum Pazifismus, möchte ich mal sagen, jedenfalls zu einer Friedensordnung, die stabil ist, auch wenn die noch verteidigt worden wäre. Und da haben wir natürlich heute ganz andere Tendenzen. Heute haben wir das Gefühl, die Europäische Union versteht sich immer mehr als Kriegspartei, und das würde die Herrensteiner Pioniere von damals sicher einigermaßen beunruhigen.
Wer oder was ist verantwortlich, dass man weg von der Friedensunion hin zu eben genau gerade der Ausprägung, die du beschrieben hast, dass man da weggekommen ist?
Ich glaube, eine große Verantwortung tragen vor allem französische Staatsleute. Da ist Jacques Delors, der sicher ein Zentralist war von seiner ganzen Denkungsart. Es gab dann auch prägende und bestimmende Sozialisten in dieser Europäischen Union. Und da ist natürlich der Zentralismus immer ausgeprägt. Die Bürgerlichen, wenn sie sich denn zu Wort melden in der Europäischen Union, stehen meistens auch, sagen wir mal, auf der sehr, sehr aufgeschlossenen Seite gegenüber Mitte und links. Und da ist natürlich diese Union kein bürgerliches Projekt mehr in dem Sinn. Auch wenn mal die Marktwirtschaft ganz oben stand, also auch wenn man mal sagte, wir wollen weg von diesen Zöllen, wir wollen weg von diesem Protektionismus hin zu einer freien Wirtschaft, zu einer Marktwirtschaft, wie sie eben die Menschen dann wohlhabend macht. Und da ist man sicher vom richtigen Pfad abgekommen.
Was war das Geniale an diesem ursprünglichen Friedensprojekt Europäische Union? Was war das Geniale an diesem Herter-Steiner 12-Punkte-Plan?
Ich meine, es war zweifellos am Anfang genau dasselbe, was auch Winston Churchill umgetrieben hatte. Das war der Friede zwischen den zwei doch über Jahrhunderte fast der verfeindeten Nationen, Deutschland und Frankreich. Die sind ja immer wieder übereinander hergefallen. Und dass hier ein dauernder Friede beabsichtigt war und auch gelungen ist, das bleibt sicher die große Leistung dieser Herrensteiner, aber auch aller anderen, die sich um die Europäische Union in ihrer heutigen Form verdient gemacht haben. Also der Gedanke der Aussöhnung dieser beiden Völker, und es sind dann andere dazugekommen, die Benelux-Staaten vor allem und weitere, wie wir es dann kennen, auch mit der Osterweiterung, das war sicher eine Leistung, die bleibt.
Letzte Frage. Wir haben, oder mir scheint, das war eher ein Meilenstein für Europa. Warum ist dieser Plan, der hier in Herrenstein geboren ist, auch ein Meilenstein für die Schweiz?
Ich glaube, es ist vielen Schweizern nicht bewusst, dass Herrenstein und die Schweiz auch eine Rolle gespielt haben bei dieser Vereinigung Europas. Die Schweizer waren ja nicht unbedingt Gegner, überhaupt nicht, dass hier Frieden geschaffen wird, dass hier auch Wohlstand und Zusammenarbeit möglich ist. Aber man hat einfach gesagt, man will nicht beliebig Souveränitätsrechte an dieses Europa abtreten, weil es eben natürlich auch beweglich ist, weil es zur Bürokratie neigt. Und der Zentralismus hat immer die unangenehme Eigenschaft, dass er auch Zentrifugalkräfte freisetzt. Das heißt, jene Gebiete, die sich vernachlässigt fühlen, die am Rande liegen, werden dann von dieser Zentrifugalkraft erfasst und streben dann irgendwann mal vielleicht auch aus und streben davon. Und da müssen wir heute vermuten, die Europäische Union wird in Zukunft nicht mehr dieselbe sein, wie sie heute ist. Was da passiert, ist wirklich völlig offen.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie der Weltwoche treu, bleiben Sie gesund. Ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial mit Meilensteine der Schweizer Geschichte. Vielen herzlichen Dank.